Den Predigttext haben wir schon gehört, das Evangelium von den 10 Jungfrauen. Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei jetzt mit uns, sei mit uns allen. Amen. Ihr Lieben, im Blick auf die Zukunft gibt es in der Bevölkerung große Ängste. Von Mai bis Juli dieses Jahres wurden rund 2400 Deutsche befragt nach ihren größten Ängsten. 56% gaben an, die Angst, dass der Staat durch die Flüchtlinge überfordert wird. Fast die gleiche Zahl der Menschen sagt, dass durch die Trump-Politik die Weltpolitik gefährlicher geworden ist. Sorgen bereitet auch die vermeintliche Überforderung der Politiker und das Aufkommen vom politischen Extremismus. Immer noch 45% der Befragten haben Angst vor unbezahlbaren Wohnraum oder auch im Alter ein Pflegefall zu werden. An 12. Stelle, im Wert von 41%, wird die Angst vor dem Klimawandel benannt. Interessant ist es, war mir auch wirklich interessant, dass die Ängste der Bevölkerung in diesem Jahr so gering waren wie erst seit 1994 nicht mehr. Also der Pegel ist von 47% auf 39% insgesamt gesunken. Das hängt damit zusammen wahrscheinlich, dass die Flüchtlingskrise ihren Höhepunkt überwunden hat und dass es nun endlich doch gelungen ist, eine Regierung nach den vielen langen Verhandlungen die Große Koalition zu bilden, was viele Ängste ausgelöst hat. Aber das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es in der Bevölkerung, vermutlich auch in unserem Leben, Ängste, vielleicht sogar große Ängste gibt. Nach 2 so heißen Sommern ist mein Empfinden, dass der Klimawandel beunruhigt. Es treibt Menschen um, obwohl hier nur so wenig das angegeben haben, relativ wenige. Auch die Sorge unter Christen, Blick auf unsere Stelle und Gesellschaft, nimmt zu. Die massiven Proteste gegen den Marsch für das Leben in Berlin sind ein Ausdruck dessen, dass es für Christen nicht leichter wird, in unserem Staat ihre Position klar und deutlich zu vertreten. Heute feiern wir Ewigkeitssonntag. Wir denken an unsere Lieben, die von uns gegangen sind. Damit kommen Schmerz, Tränen und Trauer nochmals in den Blick. Das Wort Gottes für den heutigen Sonntag spricht im Blick auf die Zukunft gerade nicht von Ängsten und von Trauer. Wir hören in diesem biblischen Wort von einer großen Zuversicht, ja von Freude im Blick auf das, was vor uns liegt. Erstens, in hochzeitlicher Vorfreude leben. In hochzeitlicher Vorfreude leben. Dieses Gleichnis der 10 Jungfrauen ist eines der bekanntesten und auch einprägsamsten Gleichnisse. Es geht um einen Bräutigam. Dahinter steht die jüdische Sitte, dass zuerst der Bräutigam sein väterliches Haus verlassen hat. Dann wird die Braut in das Haus geführt, was auch dann ihre Heimat sein wird. Dann kommt die Hochzeit zu ihrem Höhepunkt. Die feierliche Einholung des Bräutigams in sein väterliches Haus. Um den Bräutigam abzuholen, setzt man Frauen aus der Umgebung, Mägde oder Freundinnen der Hochzeit der Braut, setzt man ein. Hochzeit. Was für ein Bild. Eine hohe Zeit. Unbestritten eines der Höhepunkte im Leben, wenn er dann verheiratet ist, eines Menschen. Ich werde nie das Bild vergessen, wie meiner wunderbar verschleierten Braut Melanie in Berlin-Stegels Matthäusgemeinde vor den Traualtar geschritten bin. Unvergesslich. Hochzeit steht für eine intensive Freude. Wir geben uns das Ja-Wort. Wir entscheiden uns für ein gemeinsames Leben. Hochzeit beschreibt eine lange, ausgehaltene Sehnsucht wird endlich erfüllt. Eine innige Begegnung findet endlich in dieser Tiefe statt. Hochzeit steht für eine große Fülle. Es gibt keinen schlechten Wein, das wäre eine Schande. Es gibt guten Wein zur Hochzeit. Es gibt eine hervorragende Mahlzeit. Es gibt schöne Säfte. Es gibt alles, was man sich so wünscht. Man sieht liebe Menschen wieder, die man lange vielleicht nicht gesehen hat. Die Heilige Schrift ist ja voll von Beschreibungen, welcher Fülle, welcher Freude in biblischen Zeiten die Hochzeit gefeiert wurde. Hochzeit ist ein Gleichnis für das Kommen des Messias. Jesus nennt sich selber des Öfteren Bräutigam. Matthäus 9, 14 folgende werden Jünger als die Hochzeitsleute beschrieben. Das Gleichnis sagt also, Christsein heißt, dass wir in der Vorfreude auf die Wiederkunft Jesu leben dürfen und dann auch sollen. Das heißt, dunkle und sorgenvolle Gedanken im Blick auf die Zukunft dürfen uns zuletzt nicht prägen, sondern dieses Bild von dieser Hochzeit, von dem Höhepunkt unseres Lebens, das soll uns berühren, das soll in uns eine Sehnsucht wecken, nach vorne schauen lassen. Im Gottesdienst feiern wir unsere schon angebrochene Sehnsucht. Noch nicht erfüllt, aber angebrochen. Ein Vorgeschmack haben wir schon bekommen. Es kommt noch viel, viel mehr. Wir haben es eben gelesen, gehört aus der Offenbarung, bei diesem gigantischen Hochzeitsfest wird der Bräutigam mit einem riesigen Taschentuch erscheinen und jede einzelne Träne, jeden noch so kleinsten Schmerz abtrocknen. Ganz persönlich, ganz liebevoll, wenn alle Fragen werden dann zur Ruhe kommen sein. Sie verblassen. Jesus vergleicht Hochzeitsfest mit dem Anbruch des Reiches Gottes. Zweitens, dem Reich Gottes entgegeneilen. Zweitens, dem Reich Gottes entgegeneilen. Vers 1 lesen wir, dann wird das Himmelreich gleichen 10 Jungfrauen ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Das heißt, also Futur 1, Zukunftsform, das Reich Gottes ist so noch nicht da, es kommt erst noch, sagt Jesus. Das ist noch Zukunftsmusik. Reich Gottes, ein zentraler Begriff der Verkündigung Jesu. Allein bei Matthäus finden wir 28 Mal den Begriff Himmelreich, 5-mal Reich Gottes, 2-mal Reich des Vaters, 10-mal Reich ohne weitere Begrenzung, also ohne weitere Beschreibung. Also 45 Belege, nur bei Matthäus, die dieses Reich aufgreifen. Ein entscheidender Wesenszug dieses Reiches wird von Jesus in diesem Gleichnis in den Mittelpunkt gestellt. Aufbruch. Genau genommen gleicht das Reich Gottes nicht dem Hochzeitsfest selber, sondern diesem ganz speziellen Moment des Losgehens. Es ist der Augenblick, wo die jungen Frauen ihre Lampen nehmen und losmarschieren. Das Reich Gottes hat zu tun mit einer Aufbruchsstimmung. Reich Gottes beschreibt eine innere und äußere Beweglichkeit. Stillstand und Reich Gottes sind ein Widerspruch in sich selber. Auch im Gleichnis von dem vielfältigen Ackerfeld beschreibt Jesus Reich Gottes in einer Dynamik, in einer Bewegung. Es gleicht dem Sämann, der den Samen aus dem Acker aussät. Es ist genau der Moment des Reich Gottes, wo diese Aussaat geschieht. Diese Bewegung. Ohne Bild gesprochen, Reich Gottes ist die Verkündigung, das Aussprechen und das Wirksamwerden des Wortes Gottes, das Glauben weckt und wo die Geister sich scheiden. Das ist Reich Gottes. Das heißt, wir können das Reich Gottes nicht festhalten. Hier ist es. Wir dürfen es auch nicht fest eingrenzen, sonst verliert es seine unbändige Kraft. Es geht darum, uns dem Wirken dieses Reiches zu öffnen, es zuzulassen, es zu bejahen, es wirken zu lassen. Das heißt auch, dass das Reich Gottes von seinem Wesen her wachstümlich ist. Jesus zählt in Matthäus 13 ja 7 Gleichnisse vom Reich Gottes. 3 davon beschreiben Reich Gottes als Wachstumsprozesse. Der vielfältige Ackerfeld, das Unkraut im Weizen und das vom Senfkorn, Wachstum. Und Wachstum braucht Raum. Wer anfängt, an der Pflanze herumzumachen, wird das Wachstum behindern, zerstören. Es muss dem Raum gegeben werden, dass es wachsen kann. Wir können es nicht bremsen. Dann geht es kaputt. Dieses Merkmal der Beweglichkeit des Reiches Gottes ist etwas Faszinierendes, aber auch ungemein Herausforderndes. Die Jungfrauen müssen bereit sein, im entscheidenden Moment aufzubrechen, um dem Bräutigam entgegenzugehen. Das war die große Tragik der törichten Jungfrauen, dass sie aufgrund ihrer Gedankenlosigkeit genau das nicht geschafft haben. Sie konnten nicht im richtigen Moment in die richtige Richtung laufen. Ihr Lieben, das Reich Gottes kann auch verpasst werden. Das heißt, das Reich Gottes können wir jetzt schon einüben, indem wir es lernen, bereit zu sein, innerlich und äußerlich bereit zu sein zum Aufbruch. Jesus fordert uns heraus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Das Reich Gottes will gesucht werden, danach will sich ausgestreckt werden, diese Bewegung will aufgegriffen werden. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit immer wieder darauf richten, vor allen Dingen, wie wir unser Leben absichern können, es konservieren können, Essen, Trinken, Versorgung, wird das Reich Gottes uns wie zwischen den Fingern zerrinnen. Jesus sagt, es ist heidnisches Denken, sich immer nur absichern zu wollen. Das dürfen wir unserem himmlischen Vater überlassen. Unsers ist es, dieses Reich zu suchen, mit unseren ganzen Kräften, von ganzem Herzen und zu fragen, was ist jetzt dran, um uns auf das Kommen dieses Reiches vorzubereiten, uns darauf einzustellen. Reich Gottes heißt dann auch, was gestern richtig war, das kann heute falsch sein. Es war richtig, die 10 Jungfrauen sind alle eingeschlafen. Der Bräutigam tadelt das nicht. Das war auch vielleicht sogar vernünftig, sich auszuruhen, bis dann dieser entscheidende Gang passieren sollte. Ist auch tröstlich. Wir dürfen auch uns ausruhen, schlafen. Das ist nicht gegen das Reich Gottes. Entscheidend ist aber, im richtigen Moment da zu sein, alles zu haben, was ich brauche, um loszumarschieren. Wie können wir uns auf diesen Aufbruch des Reiches Gottes vorbereiten? Es geht um dieses Öl, das die klugen Jungfrauen in ausreichender Menge in ihren Reservegefäßen hatten und dann die Lampen im letzten Moment auffüllen zu können. Öl ein Bild für den Heiligen Geist. Samuel hat Saul mit Öl zum König gesalbt, mit Kraft für seinen Dienst ausgerüstet. Öl, ein Zeichen der Freude. Jakobus 5 lehrt uns, dass wir Kranke mit Öl salben sollen, dass die Kraft der Heilung aus einem Menschen kommt. Öl steht grundsätzlich dafür, dass wir ein Leben in der Kraft des Heiligen Geistes führen. Das heißt, aus der Gnade, aus der Güte, aus der Barmherzigkeit Gottes heraus leben. Das Öl diente dazu, dass die Lampen gefüllt wurden, dass sie dann gebrannt haben. Ich habe mir kürzlich eine Lampe gekauft, eine LED-Lampe. Ist sehr, sehr praktisch, weil sie nämlich, wenn ich morgens aufbreche, morgens bin ich gern unterwegs, gehe raus auf dem Acker, ist noch dunkel, ist für mich auch ein Bild, ich breche morgens auf und ich, auf dem Acker kann ich gut beten, da hört mich keiner, kann ich laut schreien, stört niemanden und ich kann dann vom Acker aus unser Haus segnen, kann beten, kann auf Gott hören und einfach auch es genießen. Ich sehe manchmal Rehe, ich höre die Vögel singen, die Kälte des Morgens ist einfach das, was ein Stück dieses Bild für mich ist. Und ich habe Licht, auch im Dunkeln kann ich dann loslaufen. Weil ein Teil der Jungfrauen genug Öl haben, werden sie klug benannt. Was ist Klugheit? Klug heißt in der Bibel nicht, dass ich einen sehr hohen IQ habe, sehr intelligent bin. Dasselbe Wort Phronimos für klug nützt Jesus am Ende der Bergpredigt. Dort lehrt er Matthäus 7,24: Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Klug ist also der, der das Wort Gottes hört, meditiert, bedenkt und das Wort auch umsetzt, dem Wort gehorsam ist, bereit, das zu tun, was das Wort Gottes für mich bereithält, in aller Schwachheit. Es ist wichtig für dieses Gleichnis zu verstehen, die Texte, die ringsrum um das angeordnet sind von Matthäus, direkt vor dem Gleichnis erzählt uns Matthäus von dem treuen und dem bösen Knecht. Der treue Knecht wird auch Phronimos klug genannt. Treue und Klugheit sind zwei Seiten in der Bibel einer Medaille. Dieser treue Knecht bekommt Gesinde anvertraut, Mitarbeiter, denen er genug Speise geben soll zur rechten Zeit. Jesus preist ihn selig, weil wenn der Herr kommt, er ihn sieht, findet, wie er seine Mitarbeiter gut versorgt, auf sie Acht hat. Nach dem Gleichnis erzählt Jesus das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Ein Mann geht da außer Landes und gibt dem einen 5 Talente, dem nächsten 3, dem letzten 1. Die ersten beiden Knechte können ihre Talente verdoppeln, werden gelobt und der letzte vergräbt sein Talent und wird schwer getadelt. Das heißt also, genug Öl zu haben, klug zu sein, meint, ich übernehme Verantwortung für das, was ich an Aufgaben und Gaben von Gott bekommen habe. Darum geht es. Das heißt, alles, was ich geschenkt bekomme, meine Fähigkeiten, meine Persönlichkeit, mein ganzes Leben, soll ich in den Dienst Gottes stellen. Das heißt, es ist wichtig zu wissen, was ist mir denn anvertraut? Was sind denn meine Aufgaben? Was sind denn meine Fähigkeiten? Wir sollen mutig mit dem vorangehen, was wir bekommen haben. Egal, wie viele Talente du hast, setze das ein, was du hast. Und vergrabe nicht aus Angst das, was Gott dir gegeben hat. Natürlich ist immer wieder wichtig, dass ich all meine Fähigkeiten auf den Altar Gottes lege. Es ist alles deins, dass ich wie das Samenkorn in die Erde falle und sterbe. Alles Gott hinlege und dass er mir das in Dienst stellt, was er möchte. Aber oft ist es so, dass wir das Sterben durch die Gaben zurückbekommen und sie einsetzen können für das, was Gott mit unserem Leben vorhat. So dürfen wir erleben, dieses Faszinierende, das Reich Gottes bricht durch unser Leben auf. Es zeigt sich eine Frucht. Es gibt diese Dynamik, diese Bewegung. Dinge verändern sich. Menschen werden gesegnet. Situationen, Verhältnisse kehren sich um. Und etwas Schönes blüht auf. Eine so ermutigende Perspektive dieses Gleichnisses. Ich möchte aber nicht verschweigen, dass dieses Gleichnis auch eine erhebliche Schattenseite hat, die wir nicht ausblenden dürfen. Drittens und letztens, die Gefahr eines törichten Lebens ernst nehmen. Die Gefahr eines törichten Lebens ernst nehmen. Die törichten Jungfrauen verspielen durch ihre Gedankenlosigkeit alles. Sie haben nicht genug Öl bei sich. Und es ist nicht möglich, dass die treuen Jungfrauen, die klugen Jungfrauen, ihre Öl teilen mit ihnen. Das geht nicht. Dann würde es für alle nicht reichen. Das ist eine sehr ernste Aussage. Ich kann mein Leben mit Gott nicht einfach an andere weitergeben. Jeder steht einsam vor seinem Gott. Muss sich verantworten für sein Leben, das er hier geführt hat. Die törichten Jungfrauen bleiben auf ewig außen vor. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Es ist zu spät. Der Zug ist abgefahren. Was sind das für törichte Jungfrauen? Noch einmal der Schluss der Bergpredigt, wo Jesus genau diese beiden Begriffe verwendet, töricht und klug, Matthäus 7, 26, wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Dumm ist es, das Wort Gottes zu hören und nicht danach zu leben. Das machen die beiden Texte deutlich, die auch ich schon aufgegriffen habe, vor und nach dem Gleichnis. Darum geht es darum, dass Menschen ihre Aufgabe nicht erfüllen, Mitarbeiter schlecht behandeln oder ihre Fähigkeiten vergraben aus Angst und das Leben so vor sich hin fließen lassen. Das Schlimme ist, die törichten Jungfrauen waren ja auf dem Weg zum Bräutigam. Sie wussten das Ziel, aber sie kamen nie an. Wir müssen wahrscheinlich bei den törichten Jungfrauen auch an Christen denken, die ihre Berufung verspielt haben, die vom Glauben abgefallen sind. Aber das Wort will uns keine Angst machen, sondern ist ein Aufruf zur Umkehr, wirklich in dieser Kraft des Reiches Gottes zu leben. Jesus mahnt die Sicheren. Luther unterscheidet die Sicheren und die Gewissen, mahnt die Sicheren, die sagen, hier ist mein Taufschein, hier ist meine Konfirmationsurkunde, hier ist all das, was ich tue, bei mir ist alles wasserdicht, okay. Die werden gewarnt, brich auf, lass dich nicht einlullen durch eine falsche Sicherheit. Aber dieses Wort will uns gewiss machen, du bist auf dem richtigen Weg. Du hast das Öl des Geistes empfangen. Geh weiter in dieser Vorfreude, in dieser Faszination dieses dynamischen Reiches. Lass dich anstecken von der Sehnsucht. Geh weiter. Ich schließe. Meine Frau und ich haben ja eine biblische Ausbildung gemacht an der Klostermühle an der Lahn. Das auch kennengelernt. Und zum Ende dieser Ausbildung sprach Hans-Joachim Eckstein. Der Mann ist für mich ein Bild für diese Wirksamkeit dieses Gleichnisses geworden. Ein Mann voller Sehnsucht auf das Reich Gottes. Ein Mann, der seine Gaben nicht vergraben hat, sondern eingesetzt hat. Er dient Jesus als Theologieprofessor in Tübingen. Seine Römerbriefauslegung hat uns damals zutiefst berührt und bewegt. Mehr noch haben seine Lieder unser Herz ergriffen. In einem Lied, was ich schon oft gesungen habe, dichtet er Folgendes: Herr, wir gehen dir entgegen, voll Freude warten wir auf dich und dein Regieren, denn wir gehören dir. Als du gingst, hast du es versprochen. Dein Lieben gibt uns Halt und weckt in uns die Sehnsucht. Jesus, komme bald. Erfülle du, Jesus, uns jetzt mit deinem Leben und gebrauche uns, damit wir zuletzt für dich bereit sind, wenn du kommst. Amen. Und der Friede Gottes, der unser Verstehen weit überragt, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Wir singen jetzt das Lied 151, 1 bis 3 und 8. 151, 1 bis 3 und 8. Ermuntert euch, ihr Frommen.